Nach dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 265. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein und erzählen die Geschichte dazu. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Für einen oder einen von uns ist also normalerweise eine Blindverkostung. Und Michi, du weißt sicher noch, was wir letzte Woche im Glasl gehabt haben.
Ja, selbstverständlich. Und zwar Riesling haben wir im Glasl gehabt, der sich ein bisschen getarnt hat.
Nee.
Also es war schon ein bisschen was Spezielleres, Spannenderes.
Sehr eigenständig, ja.
Und zwar vom Weingut Heimbusch.
Genau.
Und der Riesling war Riesling Light 2024. Und Heimbusch ist ja ganz ein junges Weingut, das Luisa und der Elias in Kaubermittel reingegründet haben. Also eigentlich in einer Region, wo es immer wieder schwieriger wird, wo die Weinbaufläche extrem zurückgeht.
So ist es.
Und die zwei haben sich quasi in der Weinbauschule kennengelernt, waren von Anfang an eigentlich sofort Freund.
Genau.
Und haben dann gesagt, boah, es wäre irgendwie geil, ein Weingut zu machen. Und es haben sicher viele schon gesagt, aber die zwei haben es halt einfach durchgezogen und machen jetzt richtig, richtig spannenden Riesling. Also mega cooles Projekt und sehr, sehr schöner Wein. Es war echt super spannend.
Ja.
Auch das blind zum Kriegen, auch von der Einordnung so. Ich habe gesagt, irgendwie so ein bisschen erinnert es mich an Julien Renard ein bisschen,
ja, genau,
irgendwo in diese Richtung. Oder Chris Barth so irgendwo in diesem Spannungsfeld. Also schon wirklich klar Natural Riesling, aber mit halt diesem ein bisschen Dichte, ein bisschen Funkiness rundum und um, wie man das fast kaum mehr findet. Also nicht ganz in das Orkage, sondern wirklich ein bisschen verspüter.
Ja, ganz,
das war
genau,
richtig leibend.
Und richtig, richtig eigenständig. Also ich finde das sehr, sehr, sehr cool, dass sie komplett ihren eigenen Weg gehen. Und
so
da jetzt wirklich einfach ihr Ding durchziehen und zum Glück gesagt haben, das machen wir jetzt wirklich.
Ja, und
nicht nur eine Idee draus werden haben lassen, sondern ein richtiges Projekt.
Voll und ein bisschen diese Region auch wieder aufleben lassen.
Ne? Ganz genau. Und heute nehmen wir euch immer wieder mit zu einer Winzerfolge. Wir sind endlich immer wieder im Kamptal unterwegs, diesmal ganz im Norden beim lieben Matthias Hager. Matthias, danke, dass wir da sein dürfen.
Voll.
Eben auch, herzlichen Dank, super.
Sehr gut. Und du hast uns, glaube ich, was eingeschenkt hier. Und das schauen wir uns gleich mal an. So.
Und wir haben auch einen kleinen Vorteil, ne?
Wir haben einen kleinen Vorteil. Wir haben eine, sagen wir mal, eine eingeschränktere Auswahl deiner Weine, aus denen wir heute auswählen dürfen. Weil wir reden über ein ganz ein besonderes Projekt von dir. Aber dazu gleich mehr.
Dazu gleich mehr, ja. Ach, herrlich, voll schöne Würze.
Yes. Und auch
schöne
fresh.
Frische, voll.
Wisst schon, was ist, oder?
Die Intention geht in eine Richtung.
Ich finde das jetzt sehr typisch in den Osten ist, weil viel typischer geht es, glaube ich, nicht mehr.
Aber ist voll schön.
Absolut.
Es ist eine schöne Frucht drunter, aber trotzdem alles, yes, sehr auf der Frische. Da ist ein bisschen diese zitrischen Anklänge da schon drinnen.
Ein bisschen die Würzigkeit drunter, hast du schon erwähnt.
Voll.
Schön.
Es schreit nach Säure und es schreit nach Saft.
Und am Gaumen geht es genauso weiter. Alles, was du an Frische erwartest, kriegst du am Gaumen direkt geliefert.
Voll.
Schöne Säure mit dabei.
Schöne Säure, super Würze.
Mhm.
Geht richtig in sowas Helles, Weißes eine so leicht. Sehr
voll,
schön.
Ja, weiße Pfefferrichtung, gell?
Ja,
total. Und dann schon noch dieses geile, so saftiger, so fast Bruised Apple wieder mit,
ja,
dabei.
Ja, ich wollte gerade sagen, so saftiger Mostapfel so ein bisschen.
Genau.
Voll schön.
So ein bisschen Gerbstoff hinten dran.
Mhm.
Cool.
Voll, ja. Also.
Aber nur fein, ne?
Ja, ja.
Dann schiebt diese Würze richtig weiter und die macht auch voll Trinkfluss, finde ich.
Ja. Voll, ja. Also das ist sicher das große Plus an dem Wein, dass er wirklich jetzt voll Trinkfluss.
Mhm.
Und halt juicy und gamer. Also super.
Ist halt auch.
Ich hätte gern so ein bisschen Jausen gleich dazu irgendwie. So.
Ja, ja,
super,
ja.
Speisenbegleiter, glaube ich, auch zu irgendwie, wenn du so einfach nur auf der Terrasse sitzt und ein bisschen Wurstaufschnitt oder so da hast. Gamer.
Ich meine, was halt da jetzt wirklich auch, zwar jetzt nicht im Vordergrund, aber es wäre so wirklich so ein Edelspritzer halt auch.
Ja, das macht natürlich auch Sinn.
Ich meine, ist zwar jetzt schon ein bisschen Ding,
aber
warum auch nicht? Weil
absolut. Auch das, also gerade im Sommer.
Ja, genau.
Ist grad, es manchmal jetzt einfach geil.
Rauskommen, ja, und brauchst halt einfach die Flüssigkeit. Ne?
Ja, so ist es. Ja.
Sehr schön.
Also sehr eindeutig. Wir sind dann doch beim Grüner Veltlin.
Richtig,
hier.
Genau.
Und
ja,
ich glaube, das ist sehr unverkennbar, wie du sagst.
Genau. Und wir haben ja vorher schon gesagt, wir haben das ein bisschen eingeschränkt gehabt, weil wir jetzt quasi aus drei Weinen auswählen,
stimmt,
dürfen.
Genau. Ja, ja.
Aus deiner neuen Linie. Vielleicht erzähl uns einmal ein bisschen, was genau ist das? Was passiert da? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für eine Linie? Und wie heißt es?
Ich weiß gar nicht, wo ich richtig anfangen soll, weil das Thema so komplex ist, aber ich störe mal den Namen in den Vordergrund. So Tagata war eben so die Idee, die Scheibe, die sich dreht und der Kreislauf, also das Runde, war eben dann der Wink zum Mehrweg, also zur neuen Mehrweg-Weinflasche. Ist natürlich, braucht man schon ein bisschen Fantasie, gebe ich zu. Also man kommt nicht gleich vom Tagata auf die Nachhaltigkeit. Aber das war ein bisschen auch so die Idee, das ein bisschen nicht so fad zu machen, weil nachhaltig, das Wort kann keiner mehr hören, ist Odroschen und Greenwashing auch teilweise. Ne?
Voll.
Und darum war eben Tagata so einfach lustig und jetzt nicht gleich auf das Thema jetzt hinweisen, sondern mal auf den Spaßfaktor, auf schöne Zeit in der Jugend, also da geht es halt bei mir.
Ja.
Auch kennen wir alle.
Manchen anderen wahrscheinlich.
Jetzt müssen wir da natürlich ganz kurz einmal einhaken bei Tagata, gerne. Weil ich bin mir nicht sicher, ob alle unsere Hörerinnen und Hörer mit dem Wort was anfangen können.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ich bin mir wirklich nicht sicher. Ist das was rein Österreichisches vom Naming her? Das weiß ich gar nicht. Oder ob es das in Deutschland auch gibt.
Ich kann es euch gar nicht sagen. Aber vielleicht erklären wir es einmal ganz kurz. Ne? Wir sind auf dem Jahrmarkt für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer. Und da gibt es diverse Fahrgeschäfte.
Sehr
und
schön,
eines
sehr
von
schön.
Diesen Fahrgeschäften, ich bemühe mich wirklich, dass ich jetzt mit unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen hier.
Ich jetzt nicht so schön hinkriege, glaube ich.
Stimmt. Und eines von diesen Fahrgeschäften ist im Prinzip eine riesengroße Scheibe, auf der, wenn du Glück hast, ein paar Sessel und ein paar Sitzplätze in irgendeiner Form befestigt sind und diese Draht, dann bewegt sie sich im Normalfall auf und ab. Das war eins dieser Fahrgeschäfte, das habe ich immer noch von außen gesehen, weil wenn ich mich eingesetzt habe, war es vorbei.
Ja? Ist das schlecht geworden, oder?
Absolut. Ja. Achterbahn, Umdraht am Kopf, gar kein Problem. Rund, nein. Dementsprechend habe ich von außen gesehen, habe ich immer recht schön gefunden. So ein bisschen ein Sehnsuchtsobjekt, wäre halt nie damit vor. Also ich habe es genau einmal gemacht, ne? Und dann lernt man daraus. Auf jeden Fall dreht sich das immer weiter und weiter und weiter und immer schneller und schneller und schneller. Man hält sich am besten auf ist. Zwischendurch aussteigen ist nicht möglich. Hätte ich damals gern gemacht, das einmal. Ist sie leider nicht ausgegangen. Naja, von meinen traumatischen Kindheitserinnerungen.
Vielleicht zu Matthias, seine schönen, genau. Wie sind deine Erinnerungen an das? Also hat es das bei euch auch immer gegeben in der Jugend?
Genau, ja. Also war halt eins der Dinge, wo ich eben wirklich gern gefahren bin. Also diese ganz stark drehenden mache ich auch nicht so. Aber ich habe immer eine gute Balance immer gehabt und habe eben eigentlich meistens geschafft, dass ich in der Mitte stehen kann.
Und das sind und halt die coolsten, ne?
Genau, das sind die coolsten.
Und du kannst mich gleich weggehauen.
Und du hast den großen Vorteil gehabt, dass der halt nicht schlecht geworden ist, weil es dich nicht gedreht hat. Ne?
Also das war der Trick gewesen.
Das war für dich eigentlich so der Ansatz.
Genau.
Um das Tagata zu überleben, musst du halt in der Mitte stehen.
Ja, man muss einfach mit Profis arbeiten, habe ich jetzt gelernt. Naja, passt.
Aber die Balance musst du erst einmal haben. Also.
Ja. Oh, ein richtiges Schuhwerk, die richtige Sohle ist auch ganz gut, dass man
wieder
rutscht. Okay. Die 2005er Ballerinas waren wahrscheinlich alle das
Optimum. Der Stickelschuh ist vielleicht auch nicht so spannend.
Das heißt, du warst da schon richtig tief drin in der Materie. Ja, also schon über Schuhwerk nachgedacht hast.
Nein, es ist nur jetzt im Nachhinein. Ja, so oft bin ich dann auch nicht gefahren, aber es war einfach wirklich eins der Fahrgeschäfte, wo ich wirklich gern gemacht habe. Ja.
Und das steht jetzt quasi Name für die Mehrwegflasche. Wo ist da die Idee hergekommen? Also bist du wirklich vom Tagata da drauf gekommen, dass du gesagt hast, boah, ich muss irgendwie jetzt Mehrwegflaschen machen? Genau.
Nein, also ich habe dann Helfer natürlich gehabt, den Dominik Grinzinger, eben von Cantarus.
War auch schon bei uns im Podcast natürlich.
Genau.
Ah, okay. Und wir waren eben, er hat eine Reise organisiert, eine Verkostungsreise eben nach Indien. Ich habe mich dazu überreden lassen, mehr oder weniger. Natürlich ein interessanter Markt und spannend. Ja, letztlich haben wir natürlich auch am Abend sind wir zusammengesessen, eines oder mehrere Getränke dann getrunken natürlich. Und dann in der Weinlaune sind wir halt, habe ich erzählt, ja, Tagata, ich bin nicht immer in der Mitte gestanden und bla bla bla. Und der Dominik steht auf den nächsten Tag, natürlich New Delhi, sehr viele Einflüsse, steht auf in der Früh, Mehrweg, Tagata.
Wahnsinn.
Okay, das war die Geschichte.
Und ihr habt ja davor schon über das Thema Mehrweg diskutiert
gehabt. Nein, wir haben ein fertiges Etikett schon fast gehabt. Wir haben gesagt, okay, mein Etikett muss oben sein, dass die Leute verstehen, okay, Wiederbefüllung und Natur. Und ja, es war eigentlich fix fertig. Und dann hat der Dominik gesagt, du Matthias, vergiss das Etikett, wir fangen komplett neu an. Tagata.
Cool.
Ich war natürlich jetzt nicht gleich so begeistert, weil ja, wir haben dann wieder auf über einen Monat verloren natürlich.
Ja.
Was aber letztlich auch wurscht war. Also am ersten Moment war jetzt nicht Feuer und Flamme und war jetzt sehr exotischer, weil man dachte, ja, Tagata und Mehrweg. Und aber dann habe ich natürlich überzeugen lassen und er war so begeistert davon und euphorisch, dass ich gesagt habe, ja, okay, wenn du das da jetzt alles mit den Schriften, Texte und so weiter umsetzt, dann bin ich auch dabei.
Ja, ich finde, das ist schon ein cooles Naming grundsätzlich, weil du halt sofort einmal auffallst damit.
Voll, ja.
Gerade
ja.
In Österreich, jeder, was damit verbindet quasi.
Es ist sofort und emotional aufgeladen.
Den Schmäh kannst du trotzdem sehr leicht erzählen von Tagata zum Mehrweg. Also das geht schon schnell mit dem...
Geht schon, das, mit dieser, der Scheibe, ja.
Drahtzee halt.
Genau, ja.
Genau,
ja.
Und das dreht die Flaschen Drahtzee auch, ja. Das funktioniert schon. Ja,
absolut.
Nein, nur kurz noch zum Namen, weil wir haben auch recherchiert, oder der Dominik relativ viel. Mhm. Es ist in Italien und Österreich der Name und in Deutschland nicht. Also es ist ganz klar auch im Internet definiert, also die Deutschen kennen es nicht.
Weißt du, wie es in Deutschland heißt? Vielleicht haben wir nur eine direkte Übersetzung.
Müsste man nachschauen, ich habe es vergessen, aber...
Wir aktivieren ganz kurz das Handy, vielleicht haben wir ja eine direkte Übersetzung, dann braucht es ja meine vorherige Beschreibung gar nicht.
Also die vorherige Beschreibung brauchen wir auf jeden Fall.
Die brauchen wir auf jeden Fall.
Ich hätte sowas wie Hopsa.
Ja, nein, jetzt fällt es...
Musikexpress oder Discofieber.
Nein, Hopsa, okay. Glaube ich.
Aber es klingt alles akkurat, ja.
Hopsa macht Sinn, weil es fängt dann ja immer so zum Wippen an und am Fahren. Ah, also, ja.
Nicht erzählen, wird also, schlecht.
Ich meine, no offense, aber Hopsa, Leute. Also Tagata klingt halt cool.
Tagata ist gut.
Also, Hopsa-Wein war das so.
Ja, nein, ich weiß nicht.
Aber jetzt würde ich voll gerne den Schritt zurückgehen und hören, Matthias, wie bist du zu diesem Konzept der Mehrwegflasche gekommen? War das länger ein Wunsch? Bist du irgendwann einmal auf das Konzept gekommen? Bist du darüber gestolpert und hast gesagt, das will ich für mich selber? Oder warst du auf der Suche?
Nein, natürlich waren wir auf der Suche und... Wir haben dann selber natürlich schon eben mit der Bruder in der Weinbeißerei haben wir auch so einen Folder kreiert. Ich wollte das Thema halt auch, weil es eben gerade da sich anbietet, dass eben dann Stammgäste, die halt dann wiederkommen, eben das zurückbringen. Mhm. Und auch oft die Frage ist, sollen wir die Flaschen zurückbringen?
Okay.
Verwendet sie ja nochmal. Die Frage ist ja, dass sie oft kommen. Und dann haben wir eben einen Folder auch kreiert und haben gesagt, okay, wenn sie die im bestehenden oder gelieferten Sechserkarton unsere 6 Flaschen wieder reingibt, kriegt sie eben 2 Euro pro Karton. Dann kann man das auch schön stapeln, logistisch auch relativ einfach zum Umsetzen. Und das war jetzt so vor fast 10 Jahren so der erste Schritt, dass man einfach das Thema ein bisschen eben bewirbt. Mhm. Und genau.
Und wie funktioniert das dann? Also weil theoretisch, wenn du jetzt an andere alkoholische Getränke, gerade wie Bier oder so, oder halt an Leitungswasser oder Mineralwasser oder so denkst, da gibt es überall das System, dass ich die Flaschen zurückgebe und das ist logisch. Warum ist das bei Wein so schwierig?
Ja, ich meine, ich bin ja aufgewachsen, also wir haben den Betrieb übernommen oder mitgeholfen, habe relativ viel, halt die 2 Liter noch gehabt in der Gastro oder auch privat. Mhm. Und da war das halt ganz normal. Du bist hingefahren, liefern.
Ja,
hast du angelohnt oder 1 Liter genauso, hast das wieder mitgenommen. So bin ich nicht aufgewachsen und darum vielleicht auch diese Mehrweg-Geschichte einfach auch noch als Kind, als Jugendlicher erlebt habe. Und wir haben auch selber eben Flaschen gewaschen früher noch und eben gefühlt alles händisch halt. Also ich kenne auch den Waschprozess in der Praxis. Also von dem her... Alles, also ich weiß, wie es funktioniert.
Aber warum hat das dann aufgehört? War das einfach, weil das zu kompliziert war zum Waschen? Oder
eine gute Frage. Ja, es ist dann auch mit dem doch Outfit, was der jeder hat, seine bessere Flaschen für die Botellenweine, wo es halt dann irgendwie, das gibt's und das gibt's und wir wollen halt auch am Markt, dass der Kunde will schöne Flasche haben und dann hat jeder halt seine eigene irgendwie Nummer und was auch nicht ganz stimmt, aber
Es ist halt schwieriger geworden mit der Vielfalt der Flaschenform quasi, dass die richtige Flasche zum richtigen Betrieb zurückkommt.
Eben gewaschen haben wir schon immer, weil wir eben auch durch die Weinbeißerei sehr viel Leergut, was ausgeschenkt worden ist, zurückkriegen. Also wir waschen, verwenden auch die normalen Flaschen nochmal. Also
okay.
Aber wenn es jetzt keine offizielle Mehrwegflasche ist, wird das eben gewaschen und wiederverwendet, weil natürlich auch Kostenfaktor, also man spart sich da einiges.
Ja, mich wundert es nur, weil eigentlich finde ich, ist das ja ein total logischer Gedanke, dass ich sage, ja passt, wir verwenden die Flaschen nochmal. Das ist ja eigentlich voll bescheuert, weil mir als Endkonsument geht es ja nur auf die Nerven, dass ich dann halt meine 10 Flaschen oder so, was auch immer, dann irgendwo wegbringen muss und wegwerfen muss und nicht einfach die, so wie es jetzt selbst mittlerweile Gott sei Dank in Österreich auch, mit Plastik geht, dass ich einfach die Flaschen in den Automaten schmeiße. Das kommt dorthin zurück, wo es hingehört oder wird in irgendeiner Form halt recycelt zumindest. Das macht ja absolut Sinn.
Ja, voll.
Stimmt, das ist eigentlich wirklich ein guter Punkt, dass das früher ja mal gang und gäbe war, dieses System der Dopplerflaschen, 1-Liter-Flaschen, die einfach direkt befüllt worden sind, austauscht worden sind, wieder befüllt worden
oder
sind.
Oder die 0,75er Bordelle ist auch natürlich, wo es halt zurückgekommen ist oder auch immer gewaschen war natürlich.
Ja, und in Wirklichkeit, also wenn wir dann am Schluss das Oberbrechen auf die Flaschen formen, so viel verschiedene sind sie ja am Schluss auch wieder nicht. Also natürlich, wenn du jetzt dann hingehst und sagst, ja, das eine Weingut hätte gern da noch irgendeine Prägung dort drauf und hätte gern noch das da drauf und so. Aber also beim Endkonsumenten kommt gar nicht so viel verschiedene Flaschenformen auf, befürchte ich.
Ja, also letztlich hast du eben die drei wichtigen Rheinwein, Bordeaux und Burgunder.
Ja.
Wie gesagt, mir war es, also als Winzer, von der Winzerseite her, umso weniger Flaschenformen, umso besser wäre es für mich. Ja. Jede Mal Anlage umstellen.
Ja, sicher, das kommt noch dazu.
Viertelstunde und eben auch in der Sortierung natürlich. Mhm. Aber natürlich, ja, mal schauen, wie es dann sich entwickelt. Ich meine, momentan gibt es ja eh nur eine, also die, was wir jetzt die Rheinwein haben, ist eine Spur länger als die übliche, damit es auch für die Automaten dann einmal im Supermarkt auch funktioniert.
Ah, das heißt, die Mehrwegflasche, die ihr jetzt habt, Rheinwein, wie wir eben gesagt haben, das heißt, die wäre in der Theorie auch für Supermarktrückgabe möglich.
Genau, das ist ja auf jeden Fall der nächste Schritt und ist auch schon in Planung und die Gespräche laufen natürlich schon. Mhm. Aber es war halt auf die Schnelle jetzt für die großen Firmen nicht so.
Ja, klar. Das kannst du nicht umsetzen, so schnell umsetzen.
Genau,
ja.
Vor
allem, weil es ja aktuell ja trotzdem, also du hast jetzt angefangen mit dem oder habt ihr da gleich mit mehreren Betrieben begonnen?
Ja,
damit?
Also ich glaube, eben die, so zwei Monate ist die jetzt produziert worden vor zwei Monaten. Mhm. Und ich glaube, es gibt da so 15 Betriebe, es ändert sich natürlich, kommen immer mehr dazu. Also gibt es also Mehrweg-Weinflaschen-Homepage, die was auch wahrscheinlich öfter aktualisiert wird. Da sieht man dann, welche Betriebe schon anbieten. Mhm. Also auf jeden Fall Mayhofer hat da schon gefüllt und Jungmeier. Mhm. Also wir dreimal auf jeden Fall. Ich glaube Kolkmann, Czerny Hans und Sepp Moser Weingut, also Witikultur Moser.
Mhm. Aber ist das alles auf euren Mist gewachsen dann oder hat es da gleichzeitig auch schon eine Entwicklung in diese Richtung gegeben?
Da hat es immer eine Entwicklung gegeben. aber wir waren von Anfang an dabei. Die Doris hat da sehr in der Planung auch mitgearbeitet, in dem Arbeitsgruppenkreis da.
Aber auch das ist schon eine Winzerinitiative. Das heißt, das ist keine Landes- oder Bundesinitiative in irgendeiner Form.
Fast schon eher. Also der Herr Haderer war da sehr selbst aktiv. Wie es dann, wo der Beginn war, muss jetzt leider passen, aber könnte man natürlich recherchieren. Und
ja, aber es ist ja immer schwer dann zu sagen, wo es genau begonnen hat.
Stimmt schon.
Das heißt, das hat ein bisschen jetzt, wann hat das angefangen ungefähr? Jetzt, wo ihr wirklich da begonnen habt
so
mitzumachen?
Vor 4 Jahren vielleicht.
Okay, also doch schon einige Zeit her.
Ja, es läuft schon sehr lang. Also.
Aber das heißt 4 Jahre an Arbeit, an Konzeptionsarbeit wahrscheinlich.
Genau, ja.
Man muss ja trotzdem eine Flasche schaffen, die alle möglichen Kriterien
erfüllt. Total,
Muss für die Füllanlagen passen, muss dann aber in der Theorie, wie du gesagt hast, eben für das Thema Supermarktrückgabe eventuell auch konzipiert sein.
Genau.
Auch wenn das jetzt erst in der Zukunft kommen kann. Aber trotzdem, du musst
es über die Flaschen kannst du nicht mehr verändern. Jetzt, ne?
Ja,
oder sonst kannst du wieder alle weg.
Ja.
Darum hat es auch relativ lang gebraucht natürlich. Mhm. Und darum ist es auch eine Spur höher, damit es eben die Automaten als eigenständige Flasche
Erkennen.
Ja.
Damit es nicht gleich ist wie eine normale Weinflasche.
Oder wie eine andere, es muss halt irgendwo eigen sein, weil die Höhe anscheinend das wichtigste oder einfachste Maßmittel für den Computer ist. Nicht mehr zum Hauen, da ist mir so gesagt worden. Mhm. Was halt auch noch wichtig war natürlich, sie ist auch einiges schwerer, damit sie ihm auch mehr aushält beim Wiederbefüllen.
Macht auch Sinn, ja.
Okay. Mhm.
Mhm. Was natürlich ein kleiner Nachteil ist beim Transport, muss man sagen, aber ist halt so.
Gerade wenn du jetzt immer hörst, Leichtglasflasche, sonst das ist es, das halt dann wieder ein bisschen das Gegenteil. Aber gut, dafür kann ich die halt viel öfters nutzen.
Erstens mal, du kannst es öfter nutzen und zweitens einmal ist diese Flasche ja ganz eindeutig nicht für den Export gedacht. Ne?
Genau.
Das ist
genau.
Für uns hier und dieses Thema Leichtglas ist halt umso relevanter, je weiter weg
du schickst.
Und also auch, da die Mündung ist auch verstärkt, also du siehst, vielleicht können wir das dann auch fotografieren.
Auf jeden Fall.
Die hat, also eine normale Mündung ist oben plan, wo der Schrauber dann so drauf sitzt und der ist nach innen gebogen, damit, falls er, glaube ich, beschädigt ist oder irgendwie doch besser abdichtet, nehme ich mal an.
Aha.
Das ist auch, schaut, wenn wir dann eine andere im Vergleich dazu stellen, sehen wir den großen Unterschied.
Ja. Und wenn wir jetzt Rückgabe schon diskutieren, über kommt dann einmal im Supermarkt und so, wie funktioniert es aktuell? Aktuell gibt es einfach bei den Winzerinnen und Winzer.
Das ist natürlich das Einfachste und das klar, das Logischste. Weiters ist halt Weinskandal noch, also mein offizieller Partner und dann alle Händler, die da beteiligt sind, sind aber auch auf der Mehrweg Weinflaschen-Homepage ersichtlich, also die Rückgabe stellen.
Okay, das heißt, die kann quasi im Endeffekt dann bei Weinskandal zum Beispiel jetzt die Sachen bestellen und kann es einfach dorthin wieder zurückbringen und fertig.
Oder zurückschicken,
Oder zurückschicken, ja.
Aber momentan ist natürlich der Hauptfokus an die Gastronomie, weil es halt dort der Händler sowieso einfacher und umsetzen kann.
Ja, klar, und wenn du als Händler an die Gastro lieferst und sagst, ja, ich bringe dir da jetzt der 10 Karton Wein und ob ich dann jetzt wieder 10 leere mitnehme oder nicht, ist relativ wurscht.
Ist nicht mehr viel mehr Aufwand und da ist jetzt der Hauptfokus, weil es halt für den Privaten wäre halt der Supermarkt zum Zurückgeben schon gut und wichtig.
Naja, extrem, ja. Weil privat ist es halt schwierig, dass ich dann sage, ich schicke das jetzt entweder zurück, dann auch noch die Unterscheidbarkeit privat natürlich, dass ich sage, ja, das ist jetzt der Flaschen, die ich zurückgeben kann, das ist nicht der Flaschen, die
ich
zurückgeben kann.
Ja, ich meine, wir haben da ja ein großes Logo drauf.
Ja.
Also es ist schon...
Na klar, das checkst schon. Aber ich denke mir, das ist nochmal ein Ding mehr, wenn ich sage, ich muss wohin schicken, dass ich dann die Flaschen alle in die Hand nehme und so.
Ja, für einen Städter, okay. Aber zum Beispiel, wir haben auch, es gibt auch schon so Mehrweg-Versandboxen, die du einfach dann nur rausstößt, das Label ist dabei, die nimmt die Post automatisch mit.
Ah, also
okay. Das ist auch nicht schlecht.
Theoretisch schon auch mit den Paketdiensten.
Ja, cool. Und das kostet mir dann als Endkonsument nichts.
Nein, nichts kosten.
Also.
Aber ich rede da jetzt.
Ja, na klar, das muss man eben
teilen. Also von anderen Branchen, wo wir es auch selber schauen, wenn wir jetzt online was bestellen, zum Beispiel Büroartikel, so Klebeschilder, da haben wir das. Also die haben so eine Mehrwegbox, Plastikbox, wo das geliefert wird. Und die stelle eben raus und die nimmt die Post wieder mit und ich habe keinen zusätzlichen Aufwand damit. Also ist möglich, wäre es schon, nur. Wie weit ist jetzt im Wein, kann ich jetzt nicht sagen. Aber
vor allem, da entwickelt sich halt das alles gerade. Das heißt,
total.
Was wir heute erzählen, ist vielleicht nächste Woche eh schon relevant oder noch nicht.
Ja. Und dann die Umsetzung, umso mehr Leute dann mitreden, umso schwieriger wird es dann.
Ja, sicher, umso langsamer wird es.
Genau, ja.
Aber grundsätzlich natürlich, als Person, die das konsumiert, möchte ich natürlich eigentlich so einfach wie möglich das Ding wieder zurückgeben.
Ja, und dann... Mit Paketdienst selber Abholung, du sparst dann wieder das Entsorgen. Ne? Wenn der Städter jetzt wieder, ich weiß nicht, 200 Meter zum nächsten Altkloß gehen muss, ist es auch schon wieder nicht mehr so lustig. Ne?
Es ist einfach halt ein nerviger Aufwand.
Es ist einfach krampfhaft.
Ich habe das halt nicht so, die Städtererfahrung, aber.
Ja, ich meine, am Land fährst du halt mit dem Auto schnell viel. Naja,
oder ich habe so meinen eigenen Altglas.
Ja, genau.
Gut, den
der Flaschenlieferant auch mitnimmt wieder.
Ja, gut.
Und ich kriege noch Geld auch dafür. Also.
Ja, okay.
Ja, schön war's. Na, für meinen Spaziergang zum Altglas-Container kriege ich leider kein Geld.
Nein.
Aber du kannst vielleicht einen Wein-für-Wein-Podcast hören. Nein, wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, so weit ist es nicht. Das geht sich nicht aus. Dafür reden wir zu viel.
Du musst sehr oft gehen, das geht schon.
Ja, und es ist natürlich jetzt alleine vom Nachhaltigkeitsaspekt her auch extrem extrem spannend. Ne? Du hast ein Produkt, das im Normalfall einfach immer wieder und wieder und wieder hergestellt werden muss, immer unter Verbrauch von CO2 produziert werden muss und das fällt jetzt auf einmal weg. Wie oft kann man denn so Flaschen wiederverwenden im Schnitt?
Also es gibt die Studien, die kann ich nur jetzt nachplappern, ich glaube 12 Stück, also 12 Befüllungen. Mhm. Aber natürlich wir als Kind, also ich habe als Kind ja auch immer händisch so mitgeholfen beim Flaschenwaschen und da hast du Doppler in der Hand gehabt, wo du gesehen hast, Bursche, die war sicher schon 100-mal angefüllt, weil die war schon so alt und die hat so eine spannende Form gehabt, wo du gedacht hast, hallo, du bist wirklich was ganz was Besonderes. Mhm. Und eben als Kind, du hast ja jede in der Hand gehabt und du hast gemerkt, die ist wirklich alt. Also es ist schon möglich, dass die schon sehr oft angefüllt werden.
Ja, sicher, vor allem, wenn du sagst, wenn die Studien sagen, 12-mal ist im Mittel das, dann
total,
hast du ja genug Flaschen, die was viel öfter schaffen müssen, weil du sicherlich auch genug hast, die was halt nicht zurückgehen.
Genau,
werden,
die was halt nicht checken und dann halt einfach in den Altkreis reinhauen. Und dann gibt es welche, die wahrscheinlich 30, 40 Mal die Runde schaffen.
Aber das ist schon eigentlich, also eigentlich ist es absurd, dass das bei Wein nicht flächendeckend so gibt.
Stimmt. Wenn es bei sowas wie Bier geht, beim allergrößten Großteil, ne? Natürlich haben wir die kleinen IPA-Sonderflaschen, aber der Großteil, ganz, ganz normal, Mehrweg, wir sind es alle gewohnt, es stört uns alle nicht.
Nein.
Und das ich ist praktisch.
Halt, ich finde halt als Endkonsument am Schluss, also wir sind da schon in der Bubble, ne? Mhm. Und ich muss immer noch sagen, ich verstehe unterschiedliche Flaschenformen, aber abseits von den eh schon genannten, ja, das ist ein Burgunderflaschen, das ist ein Bordeauxflaschen, ist mir das sowas von herzlich wurscht, ob das jetzt ein Bordeauxflaschen mit dem und dem und dem genau da drauf ist. Also ich verstehe ein Etikett, das unterschiedlich ausschaut.
Ja, natürlich.
Aber ich glaube, dass die Diskussion über die unterschiedlichen Flaschenformen und dieser Versuch, sie da abzugrenzen, der passiert, glaube ich, tatsächlich in die Köpfen der Winzerinnen und Winzer und nicht bei den Endkonsumenten. Also wenn wir als Oberfreaks das nicht einmal großartig mitkriegen, wie soll denn ein normaler Konsument, der in den Supermarkt geht und auf Basis von einem Etikett von mir aus gern die Flaschen auswählt, kannst du mir nicht erzählen, dass der die Flaschen auswählt, weil es ein Bordeaux-Flaschen war, die einen halben Millimeter kürzer war, als wie die dann nehmen.
Nein, total, gebe ich dir voll recht und bringt nicht wirklich wem was. Also.
Und du hast ja dieses Thema da CO2-Ersparnis bis zu einem gewissen Grad, gell? Da gibt es wahrscheinlich auch Studien dazu, Matthias.
Genau, ich glaube, dass jetzt fast 90% sind.
90 sogar?
Ich glaube, ja. Also, gut, weil das Waschen natürlich und der Transport auch ein bisschen natürlich CO2 verbraucht, aber bei weitem eben nicht die, ich glaube, die hohen Temperaturen sind halt das Problem bei der Glasschmelze, die halt da großen Energieverbrauch haben.
Macht natürlich
Sinn. Ich glaube, 1400 Grad schlagen mich tot, ob das jetzt stimmt, aber sehr. Und eben geht elektrisch auch schwierig, weil es eben.
Weil du hoch aufhören musst.
Genau, weil du hoch aufhören musst. Also es gibt schon, glaube ich, Versuche bei der Vetropack mit eben nachhaltige Geschichten, aber da ist jetzt momentan das Gas halt sehr praktisch.
Ja, sicher. Und halt am Schluss dann trotzdem günstiger, als wenn du versuchst, das irgendwie mit Strom hinzukriegen, müsstest du etwas komplett Neues entwickeln.
Genau, da sind sie aber schon dran, aber also ich bin jetzt auch nicht zum Laufenden.
Ja. Aber ich meine trotzdem, also es ist eh super, dass man ein Glas einschmürzen kann und dann nochmal was draus machen kann.
Schon mal was.
Ist eh schon mal ein super Schritt, aber wenn ich einfach die Flaschen halt nicht einschmelzen muss, ist schon nochmal bedeutet besser.
Das heißt aber, das ist ein Hersteller in Österreich aktuell, der das macht.
Genau, das ist die Vetropack eben. Drei Standorte in Österreich.
Und ihr Winzerinnen und Winzer wird es einfach direkt damit beliefert am Anfang. Und dann
genau, das wird dann so ein Pool-System geben, wo eben dann die Flaschen rumgejongliert werden, wer wo was braucht und wo was zurückkommt.
Ja, klar.
Ob es noch nicht ganz durchschaut, wie das funktionieren soll, aber ich fange mal an.
Sehr gut. Ich finde es super, dass du sagst, okay, das ist ein System, das gefällt mir grundsätzlich sehr, sehr gut vom Konzept her.
Der Push mal.
Yes.
Ja, und vor allem mit dem, es funktioniert, wie du auch gesagt hast, beim Bier genauso. Also es muss da auch irgendwie machbar sein.
Also ich wollte gerade sagen, also es ist sicherlich, der ganze Prozess ist komplex, dass das einmal irgendwie am Laufen ist. Aber am Schluss ist es halt trotzdem ein Prozess, den es schon mehrmals gibt.
Dort, genau.
Also, das werden wir hinkriegen. Das
stimmt.
Ja. Also entschuldige, wenn es für andere Getränke geht, wird es für Wein auch gehen.
Ja, also, voll. Also.
Matthias, bei dir gibt es jetzt aktuell 3 Tagata-Weine. Wir haben den Grüne Veltliner. Was gibt es sonst noch so?
Genau, also Hagertagata ist im Cuvée.
Mhm. Hagertagata ist also richtig gut.
Ja, also wir haben, ich war sogar eine andere Agentur beauftragt mit der Namensfindung. Mhm. Leider ist nichts Passendes rausgekommen. Und dann haben wir eben gesagt, ja, Hagertagata.
Hagertagata ist super.
Finde ich schon gut.
Dann haben wir, der Hager war noch die Überlegung. Dann haben wir gesagt, nein, das ist zu hochwertig.
Ja.
Hat der Bruder dann angemerkt und ja, waren so die.
Okay, und das ist quasi Cuvée, also gemischter Satz, oder?
Nein, Cuvée ist schon ein Unterschied. Also wird dann im Keller gemischt. Also nicht gemischt gepflanzt oder gemischt geerntet, sondern im Keller.
Ah, ja, okay. Alles klar. Ja.
Was haben wir drin im Cuvée?
Ja, also auf die Sorten gehe ich eigentlich nicht so ein, weil das lasse ich mir relativ offen.
Ah ja, okay. Ja.
Und da möchte ich ihm einfach sagen, so typische Sorten aus der Region.
Oh, ja,
das war es eigentlich.
Mm-mm. Und einen Riesling gibt es auch noch, ne?
Genau, Riesling. Was auch bewusst meine Idee war oder die Wahl, dass wir eben auch keinen Jahrgang verwenden, kann ich auch ganz genau erklären. Ich habe immer gedacht, eine neue Linie fange jetzt so an, wie es auch für die Zukunft
sinnvoll ist.
Ist. Ja. Und da eben der Jahrgang eigentlich sogar ein Nachteil teilweise ist. Und jetzt, wenn wir beim Fenster rausschauen, sieht man ja wieder, heuer wird sicher, jetzt ja spannend, aber heuer wird es besonders spannend. Mit
richtig
der,
heiß, ja.
Richtig heiß und eben Säurewerte und Trinkspaß und bla bla bla. Und da waren halt natürlich, oder da sind eben Jahrgangsverschnitte das Idealste.
Richtig.
Weil ich da wirklich auch ausgleichen. Und gerade für so Einstiegsweine.
Mhm. Ja, voll. Das soll die Linie ja auch
genau,
sein.
Genau, das ist die Linie. Da geht es jetzt nicht um den großen Jahrgang, der das auch wieder spiegeln soll, sondern es muss einfach runterlaufen.
Yes.
Trinkfluss. Und das war's. Und eben, und so wie wir es beim Grünen Veltliner gemacht haben, da haben wir 25% 2022er Jahrgang drinnen und der bringt einem halt die Tiefe ein bisschen mit und da möchte ich halt auch je nach Verfügbarkeit da auch mit Schwankungen und also es wird nicht immer gleich schmecken, auch mal offen lassen. Also das ist da, möchte man schon relativ viel offen lassen, eben drum, auch kein Jahrgang und ja.
Macht da wirklich Sinn für dieses Konzept.
Genau, und eben auch für diese Klima, also mit den Klimaveränderungen, Schwankungen, können wir eben am einfachsten mit Jahrgangsverschnitte eben ausgleichen. Ja. Und eben, weil wir ja eben schon fast jetzt 20 Jahre, also zertifiziert 15 Jahre erst, aber heuer haben wir Jubiläum, 20 Jahre, also betreiben wir schon den biologischen Pflanzenschutz. Also 2006 waren so die ersten Versuche, auch ohne Zertifizierung, haben wir ein kleines Jubiläum.
Mhm.
Genau, ohne Jahrgang, genau, weil wir ja Demeter sind, haben wir ja, oder wir sind befreit von der Flut an Zusätzen.
Mhm.
Und darum ist es für uns so der beste Zugang eben mit Jahrgangsverschnitt, das eben schön trinkfreudig und passend zu.
Ja, klar, du kannst halt nicht mit aufsäuern oder sonst was helfen, sondern.
Und das wollen wir auch nicht.
Musst es halt sinnvoll lösen, ja.
Weil es ja nicht so gut meistens auch ist.
Nein.
Nein, geschmacklich auch.
Man
kann natürlich, das könnte man designen am Punkt, aber mit der Reife weißt du nicht, wie sich das entwickelt. Ne?
Ja.
Und so mit den Jahrgangsverschnitten bleibst halt in deiner Naturbubble.
Cool.
Kannst aber trotzdem doch einiges verändern. Ne?
Mhm.
Oder designen. Man, designen ist nicht der schönste.
Vielleicht
ein schönerer Ausdruck ein.
Ja, du hast einfach eine Möglichkeit, dass du einfach die Parameter ein bisschen so drast, dass es Sinn macht, für den Endkonsumenten das zu trinken. Ja.
Total.
Ein bisschen Spülraum.
Ja, macht Spülraum, Sinn. Und darum war da eben mal wichtig, auf ich kam vor einen Jahrgang drauf.
Ja.
Preislich, wo sind wir da?
Genau, so für den Endkonsumenten sind wir so, glaube ich, bei 12 Euro plus eben die 50 Cent Pfand plus Mehrwertsteuer.
Ja.
Alles klar.
Ja. Dann sind wir so bei 12,60 ungefähr.
Mhm. Ja.
Genau.
Klar, macht Sinn. Und die 50 Cent kriege ich sowieso wieder retour
quasi beim Plussteuer.
Plussteuer kriege ich auch retour, Also 60 Cent halt,
genau.
Sehr cool, ja. Ich finde das halt einfach eine super Idee grundsätzlich. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, wie ihr gefragt habt, ob wir Full Disclosure quasi, ihr habt ja quasi bei uns angefragt, ob wir nicht eine Folge machen könnten über diese Weine. Und dadurch, dass wir sowieso eine Folge mit dir machen wollten, haben wir gesagt, ja passt. Perfekt, das machen wir sehr, sehr gern, weil wir halt auch überzeugt davon sind, dass das ein wahnsinnig wichtiger Schritt für die gesamte Weinwelt ist.
Ja, ja, voll.
Und deswegen finde ich super, dass ihr das pusht, finde ich super, dass ihr das macht. Und ich glaube, da wird auch noch viel passieren.
Total, weil natürlich.
Gerade mit dem Movement, was man jetzt in Österreich ein bisschen hat, mit dem, dass die Leute jetzt bei dem ganzen Plastikflaschenzeug endlich dran gewohnt sind, dass das zurückgeben und so Metalldosen und so zurückgeben. Ich glaube, das ist halt auch eine Riesenchance, dass man da gleich diesen Schwung auch nutzt.
Total, ja. Man, was man auch nicht vergessen darf, und das haben wir jetzt eben im Iran-Krieg auch wieder gesehen, dass wir halt fossil so abhängig sind und mit der Mehrwegflasche entkoppelt man sich auch nicht nur jetzt wegen Nachhaltigkeit, sondern auch vom wirtschaftlichen Risiko ein bisschen.
Ja.
Weil wir halt nicht so abhängig von den fossilen Einkaufspreisen sind. Ne?
Mhm. Ja, man hat es ja auch bei Covid und Co. gesehen, wie es dann auf einmal schwierig war, irgendwelche Flaschen zum kriegen.
Das ist total
und so,
das Nächste. Ne? Ja, ja.
Und wenn die schon im Umlauf sind und du kriegst die Flaschen einfach nur innerhalb von deinem Kreislauf quasi wieder retour.
Bist du schon mal safe.
Bist zumindest zu einem gewissen Grad safe. Ne? Also nicht für 100% natürlich, aber zumindest ein bisschen was kannst du selber noch kontrollieren.
Weil
ne?
Wir reden alle nur von CO2-Ersparnis, aber es gibt ja weit mehr andere Aspekte, die eben, man braucht auch nur Kriege oder Krisen, was ich, Flaschenfabriken werden zerstört durch Umweltkatastrophen oder was ist denn, ne? Und eben, wenn du ein bisschen ein Mehrwegsystem aufgebaut hast, bist du halt bei weitem nicht so abhängig von der Produktion, ne?
Voll.
Weil waschen kannst du bald einmal, weil, wie gesagt, waschen haben wir selber auch. Also händisch, also wenn es fortgeht, das könnte ich selber auch noch hochfahren.
Ja, klar. Eben, das stimmt schon, das kannst du leichter selber noch in irgendeiner Form
aber Flaschen, Glas schmützen.
Wirst du jetzt nicht so easy, ja.
Magst
du
jetzt nicht in der Garage, ne?
genau. Also ein Waschanlag können wir vielleicht noch irgendwie zusammenbauen, aber...
selber Glasbläser werden,
genau.
Nicht ganz so easy.
Ist wahrscheinlich also der schwierigere Schritt.
Werden eben vergessen auch, ne?
Ja, stimmt. An sowas denkt man als Endkonsument dann viel weniger schnell.
Ja, aber weil es halt auch in der Vergangenheit nicht... Es hat immer alles gegeben und war immer alles verfügbar, aber plötzlich Corona. Es gibt Sachen, die nicht lieferbar sind. Ne?
Ja.
Man habe ich noch nicht erlebt in meiner.
Es stimmt schon, man ist so gewohnt gewesen, dass
alles
es
ist immer überall.
Alles war da.
Genau, vor allem alles ist innerhalb von 2 Tagen da.
Stimmt, ne?
Man ist gewohnt, dass egal was man braucht, innerhalb von 2 Tagen entweder ich fahre irgendwo hin und hole mir
stimmt,
das dort.
Total.
Kurz.
Oder kommt jetzt mir.
Ich bestelle es einfach online und es ist in 2 Tagen da. Wurscht was.
Total,
und das
ja.
ist schon eigentlich eher
absurder
Zustand.
Muss aber nicht immer
Zustand.
So sein, ne? Also es muss nicht so bleiben.
Ja. Nein,
wird auch nicht so bleiben, es kann gar nicht so bleiben.
Nein, immer. Aber eben punktuell durch Krisen, verschiedenster Ort eben.
Wird es immer wieder, ist es halt wichtig, dass man sich auch darauf
einstellt
überlegt.
Und nicht abhängig, vollständig abhängig ist davon. Ne?
Ja.
Stimmt, weiterer sinnvoller Punkt, strategische Absicherung für die Zukunft.
Jetzt haben wir über Zukunft geredet. Vorher hast du eh schon ein bisschen geteasert mit 20 Jahren quasi biologischer Pflanzenschutz.
Mhm.
Jetzt müssen wir ein bisschen in deine Historie
reingehen
und über die selber mal reden. Wie war das, wie bist du zum Wein gekommen? Weil wenn ich das richtig in der Folge im Kopf habe, war das ja ein sehr, sehr harter Sprung ins kalte Wasser damals.
Ja, also es war mein Vater ist da verstorben bei einem Autounfall und da war ich 13 und dann war halt relativ schnell klar, dass ich da einen Betrieb übernehme. Ich war aber auch schon spannenderweise als Hofübernehmer gezeugt worden, ist ein bisschen.
Es war schon so geplant.
War schon so geplant und darum heiße ich auch Matthias, weil vor 4 Generationen, also 3 Generationen, waren Hager Johann am Betrieb.
Ja.
Mhm. Schon mal auch sehr spannend, 3-mal, wenn du das so schaffst. und vorher war immer Matthäus am Betrieb, Hager Matthäus. Und da haben sie gesagt, okay, das passt jetzt, weil mein ältester Bruder hat schon Johann Kassen. Das heißt, da haben sie halt irgendeinen neuen Namen gesucht, der halt auch irgendwie mit der Familie schon mal vorgekommen ist. Ne? Mhm. Und da war eben der Matthias dann letztlich die Wahl.
Mhm.
Dein ältester Bruder wollte damals nicht übernehmen?
Ja, ich glaube, der hätte schon das gern auch gemacht, aber ist dann gesagt worden, du nicht.
Okay, muss man akzeptieren. 5 Geschwister war es, gell?
Wir sind zu 6 insgesamt.
Ah, 6. Du hast 5 Geschwister. Okay. Mhm.
Und ich habe dann die Weinbauschule gemacht in Krems, was halt so richtig ideal für mich war, weil so fürs Lernen war jetzt auch nicht so. Also Matura und so eher nicht.
Okay, das hätte ich eh nicht gefreut.
Wie es halt eher so für einen klassischen Winzer ist. Genau, und dann halt nach der Weinbauschule sofort den Betrieb eingestiegen. Und darum, aus der Geschichte kann ich ja kurz auch diese doch frühe Bio-Umstellung erzählen oder schließen, weil irgendwie ist mir dann zu fad geworden. So nach fast 10 Jahren eher alles super gelaufen, aber die Spannung hat gefehlt natürlich. Ja. Und das Bio war dann schon irgendwie eine Herausforderung, wo man gesagt hat, okay, das will ich jetzt einfach machen als junger Winzer. Und eben, der Bruder hat dann gesagt, eben, da haben wir das Lokal immer gerade frisch eröffnet, hat er eben gemeint, ja, so Bio-Salate oder Bio-Gemüse sind einfach viel haltbarer. Mhm. Also wenn er die jetzt nicht gleich braucht, sind die einfach viel vitaler, weil es einfach die Zellen kleiner sind.
Ja.
Und nicht so mit Wasser gefüllt, mehr oder weniger.
Ja, 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 klar.
Und da haben wir gedacht, aha, okay, das war ja eigentlich für den Wein auch spannend.
Mhm.
Bessere Lagerfähigkeit, bessere Reifung, das waren so die Ideen auch.
Mhm.
Ja, es hat aber wenig Wissen dazu gegeben, darum, ich hätte eigentlich schon früher biologischer umstellen wollen, aber ich sag, das Umfeld habe ich noch nicht so gehabt. Und dann habe ich eben 2005 relativ probiert, auch im Keller also einige Sachen zu reduzieren. Ist mir aber dann nicht gelungen, gut, bis ich eben dann draufgekommen bin und auch von mehr Kollegen mitgekriegt habe, natürlich musst du zuerst im Weingarten anfangen.
Mhm. Man,
wenn du jetzt nachhinein nachdenkst, eh logisch, ne? Aber dazu hast du halt gedacht, ja, Weingarten, okay, dann machst du es halt so, wie es alle machen. Ich meine, wir haben immer schon weniger Pflanzenschutz verwendet und auch für Begrünung. Das ist jetzt eh nicht so das große Thema gewesen. Aber eben im Keller habe ich mir gedacht, okay, das kann ich schnell mal ausprobieren.
Man hat halt das Gefühl, das ist leichter zum Ausprobieren, genau, ja, oder zum einmal machen.
Das stimmt schon, aber ja, gesagt, der Folge ist dann eben ausgeblieben und dann war halt klar, okay, nein, im Weingarten müssen wir mal umstellen und ja, genau.
Wie war denn das Weingut damals so aufgestellt? Du hast gesagt, das ist eh super gelaufen, die ersten 10 Jahre. Wie war denn das von der Größe her? Und
ja,
wie
also wir haben so immer
davor?
So 7-8 Hektar gehabt, glaube ich. Und dann eben 2004, glaube ich, haben wir dann fast verdoppelt irgendwie, weil es sich so ergeben hat, weil da Flächen frei geworden sind.
Und was mich interessieren würde, ist, wie ist dein Bruder überhaupt zu dem ganzen Bio-Thema gekommen? Weil du hast gesagt, er ist gekommen mit dem Thema, das Biogemüse ist jetzt der vitaler. Wir sind trotzdem da.
Ah, ich glaube, das sind seine eigenen Versuche und seine eigenen Wahrnehmungen gewesen.
Mhm. Okay.
Der hat eine Ausbildung als Koch gemacht.
Genau,
gehabt,
also 15 Jahre eben in der Saison-Gastronomie, also Winter, Berg, Sommer, Seen und auch Kreuzfahrtschiff zum Beispiel.
Ach, okay.
In der Karibik, ja. Das waren so seine Erfahrungen. Und er wollte nicht mehr so viel reisen und ja, also irgendwie wo sesshaft machen.
Mhm.
Und da war halt unser uralter Keller, der schon 20 Jahre da zumindest leer gestanden ist und schon relativ baufällig war. Dann eben die Idee, dass wir da die Weinbeißerei da bauen eben gemeinsam.
Und quasi in dem Konzept, er kocht dort und es gibt eure Weine so.
Genau, klassische Heurigen.
Ja.
Heurigen Plus oder so.
Ja,
schon
Heurigen
Plus, gerne. Wenn's jetzt
ein Koch mit 15 Jahren Erfahrung in Saisongastronomie
ja, okay,
und sonst was.
Runtergespielt, die gibt es zu.
Der Look ist Heurigen Plus eindeutig. Es ist voll verschieden konzipiert da oben.
Aber wie hätten wir es anders bauen sollen? Also diese Verbindung alt und neu war eigentlich für uns dann nur so möglich, dass man modern dazu baut, weil sonst baust du einen alten Stil nach und dann auch nicht ehrlich eigentlich. Und so wirkt man, okay, das ist halt um 2000 gebaut worden und innen drin ist halt 200 Jahre oder siehst du da das? Und das ist auch das Schöne von der Architektur, dass man auch den Stil sieht, wann es gemacht worden ist. Ne?
Und jetzt hast du gesagt, du hast 2005 quasi einmal experimentiert im Keller, 2006 dann wirklich draußen begonnen umzustellen. War da dann der Effekt gleich positiv spürbar oder wie ist der da am Anfang gegangen? Weil du hast ja gesagt, 2005 quasi im Keller, da hast du gleich gemerkt, okay, das funktioniert noch nicht so einfach. Also logisch, ja passt, jetzt gehen wir auf Weingarten. Jetzt ist das aber im Normalfall ja der viel längere Prozess? Hast du gleich gemerkt, okay, da geht was?
Ich meine, gerade durch die Bio-Umstellung hat sich dann total ein Umfeld aufgetan, wo man sich eben vernetzt hat mit Weiterbildung und auch Low-Intervention-Geschichten, und da hat man sich dann relativ schnell und intensiv halt weiterentwickelt. Ja.
Weil da gerade viel, gerade in der Zeit viel los war und viel begonnen hat, oder?
Genau, aber du hast ja dann die Leute kennengelernt, die jetzt genauso denken, und mit denen hat man sich dann vernetzt. Und auch die Entscheidung für Demeter war hauptsächlich auch die Community, wo man sagt, okay, ich will in die Richtung gehen, und da brauche ich aber auch die Vernetzung immer für die Weiterentwicklung. Mhm. Darum war trotzdem eben die Entscheidung für Demeter, damit man eben die Community auch oder mit der Weiterbildung da auch dieses Netzwerk nutzt.
Und wann bist du dann zu Demeter gekommen?
Relativ. Also erstes Zertifikat dann 2010, also in der Mindestzeit. Und
also ihr habt es gleich quasi auf Bio und dann aber gleich
in die vier Jahre
in die Demeter-Richtung weiter. Ist auch stark, dass du dann gleich so weit reingehst, ne?
Eben, war mir eben für die Weiterbildung so wichtig und für die Vernetzung für die Kollegen und ja, weil, wie gesagt, so hat es ja keine Weiterbildung in die Low Intervention Wein Schicht geben.
Voll.
Außer ja, man hätte sich anders vernetzt, aber war trotzdem auch noch nicht so mit Social Media und diese ganzen Geschichten. Ne,
vor 20 Jahren. Das war noch nicht so einfach, dass du jetzt sagst, ja passt, wir haben da jetzt irgendwie schnell mal online irgendwelche Gruppen, wo man sich alle vernetzen.
Ja, voll. Und keine Rohweinmessen oder die ganzen Naturalmessen hat es noch nicht gegeben. Also,
das hat dann auch alles langsam erst einmal angefangen.
Wie war diese Umstellungszeit für euch? Hat es irgendwelche großen Schritte gegeben, wo du gesagt hast, okay, passt, das ist fix das Richtige? Oder hat es irgendwelche Momente gegeben, wo du sagst, das war besonders herausragend?
Ja, schon natürlich der 2008er Jahrgang mit eben der Regenfälle halt in der Blüte und mit starkem Peronospora-Befall. Also ich habe vorher gar nicht gewusst, wie der Mehl da die Trauben bei ausschaut, weil
da davor einfach drüber fährst.
Ja, ich meine, das waren auch vielleicht die Jahre nicht so, wo du sagst, also das können 10 Jahre sein, wo es wenig Mehl da ist. Ne? Und auf einmal kracht es halt dann. Und 2008 hat es halt richtig gekracht dann. Ne? Und da sind wir dann, oder bin ich dann schon sehr munter geworden einmal, und da haben wir gedacht, okay, es ist schon spannend. Ne? Weil 6 und 7 war relativ, 6 war ein bisschen anspruchsvoll, aber 7 war dann halt ganz easy.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, ja, nach 2 Jahren, du, ich bin schon voll der Bio-Checker. ich habe alles im Griff, und natürlich, dann kommt der Regen, und dann hat man gesehen, okay, man fängt mehr oder weniger von null wieder an.
Ja.
Vom Wissen, oder du bist eigentlich ein kleiner Lehrbuhr. Ja, es kann aber, wie gesagt, 2016 ist mir dann nochmal so gegangen.
Ja.
Und ich dachte, bist du ein Trottel, weil du machst das jetzt schon 10 Jahre und kannst nochmal so einen Schaden erleiden. Also da habe ich mir gedacht, fuck, also es ist nicht so einfach.
Ja.
Was war 16 genau?
Das war auch wieder so mit Peronospora eben starker Befall. Mhm. Und der Grünwildlinie ist da relativ sensibel und hat irgendwie auch gerade schlecht erwischt. Also Baustelle haben wir auch gerade gehabt nebenbei. Ein bisschen weniger sich kümmert.
Ja, klar.
Und schon gibt es auf die Finger.
Hast du dann da gerade in dem 2008er Jahr jemals dran gedacht, ob das vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung war?
Eigentlich nicht, weil es für mich ganz klar war. Und also da habe ich nie gezweifelt.
Hast du nur gedacht, okay, passt, nur mal mehr eine Hackeln geht schon.
Genau, das kommt auch wieder anders über. Ne? Also
das stimmt schon.
Man sieht es daher, wir haben. Also ich meine, fast 20 Jahre Bio, habe ich noch nie so ein Jahr, wo ich keinen Mehl da gefunden habe. Habe ich noch nicht erlebt. Also wir haben auch spritztechnisch so wenig wie noch nie Pflanzenschutzmittel ausgebracht.
Ja.
Weil ich meine, natürlich jeder jammert immer wegen Hitze und Trockenheit, aber es gibt auch Vorteile. Ne?
Mhm.
Also so wenig Aufwand wie heuer im Weingarten haben wir noch nie gehabt.
Ja.
Das ist ein Mähdurchgang weggefallen. Es ist Unterstockbereich, nichts zu machen, weil einfach nichts wächst momentan. Ne?
Mhm.
Es ist weniger Wipfeln, was man eh wenig dann, aber teilweise jetzt gar nicht mehr Wipfeln nötig. Dann eben Pflanzenschutz, haben wir sicher 4 Durchfahrten erspart.
Mhm.
Hey, ist schon gut, die nächsten 10 Tage auch kein Regen und dann werden wir auch nicht mehr fahren, weil dann ist die Traube schon im Abreifen und auch die Gefahren für Befall immer kleiner werden. Mhm. Also in Summe ein nachhaltigeres Jahr hat es noch nicht gegeben. Also es ist nicht nur auf die schlechten Sachen schauen, ja, sondern es gibt auch Vorteile.
Es ist natürlich arg, weil das hat man halt gar nicht am Schirm, finde ich.
Stimmt.
Ja, ja. Und das denkst du gar nicht, es macht vollkommen Sinn, weil du hast keinen Regen.
Was natürlich jetzt da, wenn wir jetzt zum Weinstil und so gehen, wir haben auch, was ich vorher gesagt habe, 25 war halt extrem der schlanke, knackige, spritzige Jahrgang. Und da haben wir eigentlich auch noch relativ viel zum Glück auf Lager, wo wir dann wirklich auch schön mit Jahrgangsverschnitten, also der schreit, der 25er schreit nach dem 26er. Ja. Also das ist wirklich, die zwei werden sie gern haben. Also das habe ich schon.
Das ist Cuvées, genau die Balance. Sagen,
ja. Weil die Cuvées im Kopf schon zusammengestellt habe. Aber ja, also und natürlich ist das bei uns ein Thema, wir haben jetzt eben ein großes Fass, mein Lager, wo so eben dann die Möglichkeit eben mit diesen Jahrgangsverschnitten halt, oder das muss auch sein, dieses große Lager, damit man eben die Jahrgangsverschnitte auch machen kann. Ne? Mhm. Und natürlich, das ist natürlich dann super, schon eine Herausforderung auch, damit du dann auch mehr Menge auf Lager hast. Natürlich Kapital, ja, und so ist mehr im gebunden und ja.
Aber schon super, dass du grundsätzlich die Strukturen dafür hast, dass du das machen kannst. Ne?
Oder wir haben sie ja mehr oder weniger geschaffen.
Mhm. Ja, sicher.
Oder dass die geschaffen sind bereits. Dass du jetzt nicht irgendwie anfangen musst zu überlegen, wie am Himmel ist, wenn sich das jetzt irgendwie noch ausgehen soll.
Stimmt, ja. Ja. Mhm.
Seit wann macht ihr das, dass ihr grundsätzlich mehr Fasswein lagert quasi?
Ja, oder halt die Weine Jahre generell ständig halt eben erweitert ein bisschen. Ja. Und auch ein Teil des Kellers auch halt umbaut und dann einen alten Keller, der eigentlich nur ein paar hundert Meter entfernt ist, haben wir auch angekauft, wo wir dann einen Schrägaufzug jetzt reinbaut haben, damit wir eben das alte Gewölbe, was relativ sehr groß ist, also sehr, aber für unsere Verhältnisse relativ groß ist, auch nutzen können für Weinlagerung, für Flaschenlagerung. In den letzten Jahren sehr viel ein Lager geschaffen.
Sehr gut.
Ja, sehr gescheit. Also.
Und wird sie das auch auf andere Weine übertragen, jenseits von, sagen wir mal, sowas wie Tagata, dass du sagst, okay, ich möchte in Zukunft eigentlich generell mehr mit Jahrgangsverschnitten arbeiten?
Nein, also wir haben punktuell, haben wir eh schon bei der Vielfaltlinie, also den Rosé, mache ich jetzt schon länger als ohne Jahrgang.
Aber jetzt bei den Lagenweinen oder so ist das noch kein Thema für dich? Weil ja, es gibt ja diese Ansätze, gibt es ja in der Weinbranche grundsätzlich. Nein,
aber momentan, wie gesagt, noch nicht großartig wo nachgedacht, aber eben für die Einstiegsgeschichte mal fix. Und was zum Beispiel, oder wo wir auch, wo es auch früher immer so waren beim Doppler, da hast du die Halsschleifen gehabt, da ist kein Jahrgang umgestanden.
Ja.
Und das war halt wieder die, so die Erinnerung. Ne?
Ja.
Ja, sicher. Also es ist ja, das hat sich auch sehr herausgebildet, dann dieses ganze Thema Jahrgang, und es muss ein Jahrgang draufstehen und so.
Ja, weil
vielleicht
es halt
geht das wieder in eine andere Richtung.
Klassischen Weinstil oder unter Anführungszeichen klassischen Weinstil, weil diese Primärfrucht so stark im Vordergrund war, und das haben halt manche Leute halt so geliebt und auch manche Winzer so auch beworben. Genau, von dem sind wir ja durch diese Low Intervention ja sowieso weggekommen.
Voll.
Und wo auch die Jugend auch wegkommt davon, weil es muss einfach nicht mehr so fruchtig sein, weil viele sind halt dann schon aufgewachsen mit schon so einer Frucht überall. Es muss nicht mehr werden, ne?
Das stimmt natürlich, du bist ja schon gewohnt an allem
möglichen. Oder oder so, ne?
Genau.
Es muss nicht immer so extrem sein, ne? Dass sie dann verfolgt ein paar Stunden. Und aber jetzt wieder noch kurz zu dem Jahrgangsverschnitt-Thema. Eben die, durch die Klima, also die Wetterkapriolen mit Hagel, Frost und so weiter, haben wir auch eben mit einem größeren Lager besser ausgleichen.
Ja,
ja, klar.
Also man ist nicht so abhängig von der momentanen Ernte. Voll. Wenn ich halt natürlich immer den Jahrgang, den frischen Verkauf, bin ich natürlich immer, muss ich dann schauen, wo kriege ich jetzt die Trauben her, damit ich die Kunden auch beliefern kann. Mhm. Und so mit meinem großen Weinlager kann ich locker ein Jahr mit null Ernte theoretisch verkraften.
Mhm.
Also dem her.
Seit am Anfang einmal ein wirtschaftlicher Aufwand, sich das zu aufzubauen.
Das aufzubauen, ja.
Aber dafür hast du dann einen wirtschaftlichen Vorteil, ja.
Genau, ja. Oder bist krisensicherer, ne?
Ja, voll.
Wie hat sich denn eicher Weinstil entwickelt über die letzten, nehmen wir mal die letzten 20 Jahre, nachdem wir jetzt so ein kleines Jubiläum haben.
Stimmt, ja. Es hat natürlich der persönliche Geschmack auch sich immer ein bisschen verändert.
Klar. Ja, klar.
Aber sonst schon eher immer auf der milderen Seite, auch früher schon gewesen, weil eben da der BSA, also der biologische Säureabbau, immer schon eigentlich ein großes Thema war, weil es halt eben mit der Spontangärung ja immer automatisch mitgeht. Also da haben wir uns auch schon sehr stark immer auch vom regionalen, klassischen Winzer unterschieden.
Mhm.
Also der Weinstil hat sich dann auch durch die Bewirtschaftung oder durch die Kellergeschichte eben auch dann so entwickelt. Natürlich sind wir ein bisschen wieder trockener geworden, weil es halt mir auch dann wieder besser geschmeckt hat, eher ein bisschen trockener.
Mhm.
Was aber anstimmt, teilweise Riesling eher doch immer eher ein bisschen süß, weil es halt auch schwieriger geht und auch vor die kargen Böden, also Urgesteinsböden, gären sie da ein bisschen schwächer, weil die Nährstoffversorgung da schwächer ist. Macht halt natürlich auch mehr Salzigkeit, mehr Mineralität, aber da auch manchmal mehr Restsüße.
Mhm.
Beim letzten Mal Podcast, das war 2022.
Ach, so lange ist das schon.
Ende 2022.
Folge 71.
Folge 71.
Das haben wir übers Telefon gemacht.
Das haben wir übers Telefon gemacht, ganz
genau.
Das
war nachhaltig, ne?
Das war sehr nachhaltig.
Weil ich glaube, ich bin da mit dem Auto gefahren und.
Ja, du bist irgendwo hingefahren.
Freisprecher in Richtung. Also.
Aber genau, haben wir telefoniert und damals haben wir geredet über das Thema Schaumwein ganz intensiv.
Genau, ja.
Da haben wir, was war das, 2014, eine Traube pur, muss das
ja, genau,
sein.
Ja, ja.
Gehabt. Der übrigens, der ist super gut da gestanden in dieser Folge.
Das kann ich mich noch erinnern. Das war erste Geschichte eigentlich.
Von das war richtig cool, ja.
Das ist richtig, richtig cool da gestanden. Schaumwein ist bei euch nach wie vor noch immer ein Thema,
ja, voll, weil sie eben auch vom Klima her auch ein bisschen wieder vorgeben, jetzt nicht nur auf meinen Mist gewachsen, aber halt so das Kamptal auch mit dem Einfluss vom Waldviertel, von der Kühle her und so. Und auch die kargen Bögen, Mineralität und Säure, einfach ideal für Schaumwein geeignet. Man ist jetzt, braucht man nicht groß studieren, aber man sieht, in Langenlois sind einer der, also die haben die größte Dichte an hochrangigen Schaumweinproduzenten.
Cool.
Und das erklärt das eigentlich ganz einfach.
Ja, ja, es ist halt perfekt für Schaumwein in Wirklichkeit, ja.
Ja.
Sicher.
Und bei euch nach wie vor zweigleisig, einerseits Petnat.
Genau.
Als so ein bisschen Einstieg.
Ja, total.
Und dann aber trotzdem nach wie vor, hast du noch immer pur die Linie?
Also es gibt den Sekt pur noch, ja. Ich glaube, von der Purlinie beim Sekt haben wir sie entkoppelt eigentlich.
Ah ja, okay.
Aber wir machen mehr oder weniger alle die zweite Gärung schon mit süßen Sturm. Also es ist auch nichts mehr, für uns nichts mehr Besonderes, weil es einfach besser.
Alles klar, das heißt, jetzt wird einfach alles mit frischen Trauben aus dem nächsten Jahr vergoren.
Ja.
Oder aus dem Jahr, das gerade aktuell ist, vergoren.
Ja.
Mhm. Ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Berührungspunkt gehabt habe damals mit dieser Methode. Das hat mich damals extrem fasziniert, dass das geht. Mittlerweile habe ich schon öfter gehört.
Ja, ja, so viel machen es dann letztlich da noch nicht. Also
nein,
es ist
aber
doch
damals
noch
war
immer
das erste Mal.
Und auch viele namhafte, also so natürliche Schaumweinproduzenten überlegen es jetzt einmal zum Probieren.
Ja.
Mhm. Also es ist schon noch spannend.
Aber es ist volatiler. Oder sagst du, es ist ähnlich safe wie...
Für mich, also jetzt haben wir Jahrgang 20 jetzt offiziell, ne?
Okay.
Und einige schon auch probiert, die halt nicht so lange auf der Hefe liegen.
Mhm.
Also so für mich
kein Problem.
Wenn du jetzt alle durchprobierst, natürlich verändert man ein paar Mal irgendwelche Parameter, aber ich sehe jetzt auch keine, wenn man es dann jetzt im Weißwein Guide jetzt da wieder unter die besten Schaumweine mit 95 Punkten mit Sekt pur.
Weißt du, was ist
so jetzt da?
Der Box ist nichts Neues erfinden. Ja, ja.
Genau. Nein, und da geht es jetzt nicht um Bio oder nachhaltig oder Demeter, sondern das ist eine ganz normale Schaumweinbewertung.
Mhm.
Und eben bin ich dann schon stolz, wenn man mit der Low Intervention auch ganz vorn landet. Ne?
Ja, na sicher.
Absolut.
Was mich noch interessieren wird, Rebsortenaufteilung, wie schaut denn das insgesamt aus? Und wie viele Hektar sind wir jetzt genau?
Genau, so um die 10 Hektar eben.
Ja.
Das schwankt halt auch ab und zu ein bisschen. Auch hauptsächlich grüner Veltliner, Riesling und der Zweigel, so die klassische Kamptaler Aufteilung. Dann haben wir dann die Sortenvielfalt, angefangen von den Piwis eben, wo wir jetzt schon viel ausprobiert haben.
Genau, da haben wir 2022 geredet, das relativ viel neu auspflanzt gehabt.
Genau,
die
das war eben das Jahr.
Das hat mich interessiert, wie das jetzt weitergegangen ist.
Ja, also gibt auch schon einige Versuchsweine, die wir dann auch vinifiziert haben, separat oder und angefüllt so kleinen Mengen. Ja, also das Thema ist voll da und wir haben jetzt schon wieder einen Versuchsklon auch gekriegt, also der jetzt sehr spätreifend ist. Mhm. Genau, über den Vetlona hast du ein bisschen lustig Vetlona gemacht. Das habe ich da ein bisschen.
Bin immer crazy.
Ding gefunden, aber jetzt zum Beispiel gibt es noch einen spannenderen Namen von dem Versuchsklon, das wäre 10993. Mhm. Also der ist noch gar nicht so weit, dass er jetzt schon einen Namen hat, sondern der ist noch in der im Versuchsstadium.
Alles klar. Ich finde den Vetlona noch immer großartig.
Aber was ist dann in dem 10993 drin oder was für...
Ich glaube, da ist Bronner. Vetlina halt natürlich. Das ist eine Vetlina-Geschichte.
Okay.
Und halt sehr spätreifend. Das war halt das, wo ich gesagt habe, okay, das will ich unbedingt.
Ja.
Ist zwar jetzt auch einer der spätesten Lagen, aber so kann ich es auch kurz erklären, warum halt die Spätreifen-Sorte interessant ist. Weil wir halt alles eine Handlese machen. Wäre es mir halt wichtig oder am gemütlichsten, wenn ich die Lese so lang wie möglich auseinanderzahlen kann.
Ja, logisch.
Weil halt dann am wenigsten Stress ist natürlich.
Ja, und du kannst dich auf jeden Weingarten perfekt konzentrieren.
Das also auch und auch im Keller halt dann nicht die ganz großen Kapazitäten brauch. Und darum war halt so extrem spätreifende Geschichte super, weil da kann ich dann ganz zum Schluss auch nochmal, ohne dass es schon überreif ist und keine Säure mehr hat, dann auch ernten schön.
Ist das jetzt klimawandeltechnisch auch ein Thema, dass du sagst, ja, okay, das macht eher mehr Sinn?
Das,
weil
natürlich, das, aber ich kann nicht immer nur auf Klimawandel und so denken, sondern ich muss...
Ja, na klar, du musst da pragmatisch einfach mal schauen, was funktioniert für meinen Betrieb am besten.
Momentan
auch,
ne?
Ja. Es bringt ja nichts, wenn du sagst, ja passt, ich habe jetzt alles perfekt darauf ausgerichtet, dass der Betrieb in 50 Jahren super dasteht, nur wir sind heute bankrott.
Genau, also, und es muss eine Mischung sein zwischen eben Klimawandel und was man da so ins eigene Konzept passt. Ne?
Ja,
ganz genau.
Aber das heißt, das Thema PVs wird auf jeden Fall vorgesetzt?
Ja, voll, weil ich ein bisschen ein voller Traktorfahrer bin, muss ich zugeben. Man kostet natürlich was.
Ja.
Und da fällt halt der PV schon mir ein bisschen ins...
Das hilft natürlich.
Genau, ja. Also
klar.
Ich will nicht sagen, ich will nur mit PV aussetzen oder weiß jetzt nicht, aber ich glaube schon eher... Wenn ich was aussetze, dann eher nur mehr Bibi. Mhm. Außer vielleicht gibt es die Toplage Seeberg, wo man dann sagt, dann Riesling, der muss dorthin, aber so, jetzt ist auch nicht das große Thema, dass wir zu viel auspflanzen wollen. Von dem her muss ich jetzt auch nicht die Entscheidung gerade treffen.
Yes. Hat es irgendeine herausragende Bibi-Rebsorten gegeben in den letzten Jahren, wo du gesagt hast, okay, dies ist auf jeden Fall super spannend gewesen?
Ja, also der Vetlona, ich weiß, du magst den Namen nicht, aber...
Ich liebe den Namen.
Schaut vom Blatt her viel ähnlicher dem grünen Vetlina ähnlich.
Okay.
Und ist halt eine Woche später wieder Donau-Vetlina.
Ja.
Eben haben wir auch die Weine vinifiziert sogar.
Ja.
Extra.
Mhm.
Und ja, der schaut schon sehr vielversprechend aus.
Mhm.
Aber ich sage das auch noch in die Kinderschuhe. Und
ja, sicher.
Wie alt sind da die Anlagen jetzt?
4, 5 Jahre, ne?
Genau, im 5.
Okay, also das waren auch wirklich die ersten, was damals...
Nein, es war 22 gepflanzt worden.
Ja.
Sogar, ja.
Spannend. Das heißt, das braucht einfach noch 5 Jahre. Was schätzt, wie lange das braucht, bis du sagst, okay, gut, das macht jetzt wirklich Sinn, da jetzt einen eigenen Wein draus zu machen?
Ja, ist jetzt gar nicht so das Thema, weil man eher so in der Vielfalt, also nicht mehr zusätzliche Vielfalt machen will, sondern eher so in diese Mischungen halt auch gehen will und also eigene Weine.
Achso, das ist gar nicht das Thema, sondern wo kann ich die Rebsorte nutzen?
Ja, genau.
Ja. Aber der ist jetzt schon
grundsätzlich... Aber ich kann natürlich Versuchschargen machen und sagen, okay, das verkostet in 5 Jahren, das machen wir eben. Ne?
Ja.
Mhm.
Ja.
Und wir sagen, okay, jetzt füllen wir 100 Flaschen an, bevor ich verschneide.
Ja, damit
schauen, weißt, wie das sich ausbaut. Aber so am Markt, wenn man, ist jetzt nichts geplant.
Ja, alles klar. Ja, aber es ist natürlich super, wenn du dann eine weitere Spielfläche hast und ein bisschen variieren kannst. Und natürlich einfach pragmatische Sachen, wie du kannst einfach diese Lese ein bisschen auseinanderziehen.
Genau,
das ist angenehm für dich zum Arbeiten. Ja, macht hundertprozentig Sinn natürlich. Und 2 Wochen später als der reguläre grüne Vetlina oder ist es nur später dann?
Ja, ich habe noch nicht so... Also den 10993 nicht so. Achso, wir reden von Vetlona.
Mhm, genau.
Also 1 Woche später wie Donau-Vetlina. Also vielleicht 1 Woche früher wie grüne Vetlina.
Okay.
Aber schlag mich tot, wenn es jetzt nicht stimmt, aber es ist so.
Wie mein Daumen, ja.
Genau, so mein Daumen.
Alles klar. Wie schaut es denn jetzt dieses Jahr aus? Du hast gesagt, einerseits nachhaltiger geht es gar nicht als dieses Jahr, von dem ganzen Ausbringen her und so weiter und so fort.
Also wann so wenig CO2 verbraucht haben wir halt noch nie, so wie her.
Stimmt, plus die neuen Flaschen, genau, nur CO2-Ersparnis. Dieses Jahr beste Bilanz überhaupt. Wann glaubst du, dass Lisa sein wird?
Ja, also fix Anfang September.
Ja, kommt zu, gell?
Voll, ja. Also wir sind auch darauf schon eingestellt und eben gerade für Schaumwein müssen wir natürlich früh dran sein.
Ja.
Sind wir auch gewohnt und Vichy machen wir vielleicht.
Ah, cool.
Ist ja voll jetzt der Trend, so Vichy cool. Soda jetzt im Sommer.
Ja, voll.
Ist ja richtig super. Gut.
Voll, ja. Also, dass sich mal ein bisschen alles wieder bewegt.
Ja.
Alles munter wird. Bei 35.
Ja.
Wieder mal halbwegs munter wirst. Ja.
Genau.
Und wie ist das im Vergleich zu den letzten Jahren? Also ist das schon einmal bedeutend früher? Da sagst du, ja, wir haben eh immer Anfang September geschaut.
Ja, also so Anfang September ist schon fast Standard jetzt, finde ich. Okay. Wir sind ein bisschen kühler noch da. Cool. Also lange Lösungen werden sicher teilweise schon Ende August anfangen. Aber die Blüte war relativ spät, darum sind wir jetzt nicht so früh in Summe.
Ah, okay, späte Blüte.
Ja,
okay,
voll.
Dann schiebt es ein bisschen aus.
Ja, ja. Haben wir ja Glück, ne? Weil sonst waren wir schon Mitte August.
Ja, eben. Stimmt. Eben. Also mit den Temperaturen denkst du, ja, passt. Kann ja dann schon, ja.
Wird dann nicht mehr lustig, die Lese, wenn du dann über 30 Grad hast, weil es dann schon körperlich halt.
Ja, extrem schön.
Ob Mittag ist, gefreut es dann kaum mehr. Also das,
ja, klar.
Und auch dann in der Traubenverarbeitung nicht lustig, ne?
Ja. Wie arbeitet ihr? Habt ihr irgendwelche Leseteams, die zu euch kommen? Oder ist es nur.
Nein, wenn man
Family und Mitarbeiter.
Nein, eigentlich fast nur Family, fast nur Mitarbeiter.
Mhm.
Schlafen einige am Hof und ja, manchmal so Zusatzteams.
Ja, auch schon, gell?
So, die Mischung halt macht es aus.
Ja. Ja, dieses Leseorganisieren.
What?
Es ist etwas, das mir fremd bleiben soll.
Das möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Warum oder
so
was?
Ist es. Nein, ich stelle mir es einfach so anstrengend vor.
Ja, ich stelle mir es extrem kompliziert vor, wie du da das. Du musst ja irgendeinen Masterplan machen, wo du alle Weingärten wann, was, wie, welches Team, wo, wann, hinfährt und keine Ahnung.
Dann
ja,
die Weiterverarbeitung im Keller.
Wenn man es dann schon einige Jahre gemacht hat. Also.
Ja, wahrscheinlich kommst du schon, dass du eine Routine hast irgendwann einmal.
Ja, ja, voll. Also.
Ja, dennoch.
Gibt es andere Herausforderungen, was für mich herausfordernder sind als das?
Zum Beispiel? Weil,
ja, man schaut, dass halt alles immer funktioniert, alle Maschinen, alle.
Ja, gut.
Dann im Marketing und ja.
Sowas wie heute.
Genau.
Ja, zum Beispiel. Nein, ist ja eh gut, am Anfang ist man trotzdem ein bisschen nervös.
Ja, sicher.
Aber das gehört dazu. Sollte
ja so sein, gell?
So soll es sein.
Bisschen anspannend.
Kein Kindergeburtstag.
Richtig. Was mich noch interessieren wird, gibt es abseits von Tagada noch irgendwelche Neuerungen, Experimente, irgendwelche neuen Projekte?
Ja, also zum Beispiel Pinot Noir Sekt kommt dann bald.
Oh.
Riesling-Sekt, der ist jetzt schon trinkreif gerade, 20er Jahrgang, eben mit leichter Maischevergärung, also ein bisschen, nicht Orange, aber so ein bisschen mehr Tiefe halt.
Mhm.
Komplett Zero Zusatz, also ja, das wären so die eben Tagata und ich glaube, es reicht eh.
Also, ja,
stimmt, scheiße, ist schon einiges los.
Ja. Aber wann kommt der Pinot? Und was für ein Jahrgang ist
also
das?
Also 22 so? Und so im Herbst hätte ich gesagt, ja, weil wir haben jetzt degauchiert eben und ein halbes Jahr ist also Minimum mal die Flaschenreife noch und degauchieren.
Mhm.
Für die Weihnachtssaison wäre er dann schon verfügbar.
Ah, sehr gut. Perfekt.
Ja, das ist halt auch nie schlecht, ne?
Mhm. Ja.
Funktioniert dann schon gut.
Was mich noch interessiert hat, damit wir vielleicht so mit dem Tagger da noch eine kleine Abschlussrunde drehen.
Wow, schön.
Ich weiß gar nicht. I tried so hard. Wie viele Flaschen Tagada hast du denn jetzt abgefüllt für die erste Charge?
Ja, also eben auch mal zum Probieren haben wir eine kleinere Menge noch gemacht, weil wir eben eh relativ flexibel sind mit eigener Füllanlage.
Ja.
Und darum können wir eben da eh sehr schnell nachfüllen.
Ah ja, super, das ist natürlich praktisch.
Genau, was ich kurz noch erwähnen will, es gibt dann auch dieses Start-Event wahrscheinlich am 14. oder 15. September und
da
haben wir schon ein bisschen vorgefüllt, auch mit den Tagada Betreibern im Prater, also wird dann direkt vor dem Tagata stattfinden.
Ah, geil.
Exzellent.
Ja, das ist natürlich perfekt.
Also auch für Endkonsumenten. Super. Natürlich der Fokus ist auf Gastro, haben wir eh vorher gesagt, weil dort die Logistik einfach schon besser funktioniert. Darum wird es Dienstag oder Mittwoch sein.
Mhm.
Sicher spannend. mit Tagata fahren und
das ist wieder nichts für mich. Also, kann ich wieder nicht mitfahren.
Vielleicht gibt es für die Käthe eine Softrunde.
Das ja, genau. So ganz langsam.
Ja, ja, weil vielleicht, was ich unter der Woche und dann Schulbeginn, wird jetzt auch nicht durch die Hölle los sein im Prater.
Ich fand es gut, wenn es einfach für mich so eine Einzelrunde gibt, wo sie sich kaum also,
weil vielleicht ja, genau, auch,
steht, das steht
vielleicht gibt es auch mehrere, die so wie die Käthe zum Beispiel sind. Also es ist, wird keine Ausnahme sein, also keine Einzelfall. Und ich glaube, da schaffen wir schon eine Runde für die.
Das finde ich gut.
Ein bisschen, das heißt, es wird wirklich verkostet und Tag an Tag gefahren und ein bisschen über das Produkt erzählt quasi und über Top. Die Idee.
Sehr genau, gut. Also wie gesagt, Termin steht noch nicht fest, aber vor dem Tag da ist schon mal fix.
Wir wunderbar. Informieren euch dann, wenn es feststeht.
So ist es. Wir teilen das dann eh. Wunderbar. Matthias, vielen, vielen Dank. Es war sehr spannend, mit dir da eine Runde zu drehen. Ja, nur mal, es hat sein müssen, es geht nicht anders.
Ich will selber zurückhalten müssen, dass ich verstehe.
Keine Zurückhaltung hier, absolut nicht. Vielen, vielen Dank für all die Infos und die spannende Diskussion auch zum Thema Mehrweg. Super, super interessantes Konzept.
Vielen herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Wir sind damit am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Wie immer bitte nur einen von uns schicken, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.